SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die CDU ist fest entschlossen, bei der nächsten Bundestagswahl wieder stärkste Kraft zu werden. Unter anderem mit Hilfe eines neuen Programms. Darum geht's heute beim Parteitag in Berlin. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die israelische Bodenoffensive, jetzt auch in Teilen der Stadt Rafah. Und der Wahl-O-Mat ist online. Ab heute können wir uns im Internet helfen lassen bei der Frage, welche Partei für die Europawahl passt am besten zu meiner politischen Meinung. Seit Wochen hat das israelische Militär angekündigt, dass es die Kämpfe auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ausdehnen will. Seitdem haben Palästinenservertreter und auch internationale Beobachter gewarnt, weil besonders in Rafah sehr viele Vertriebene aus dem Norden des Gazastreifens Zuflucht gesucht haben und weil dort auch Geiseln untergebracht sind, die die Hamas aus Israel verschleppt hat. Aber Rafah gilt als wichtige Bastion der militant-islamistischen Hamas. Israel hat die Bodenoffensive auf die Stadt deshalb weiter vorbereitet. Und nun ist es soweit. Teile der Stadt werden durch Spezialeinheiten des israelischen Militärs durchsucht. Die nahegelegenen Grenzübergänge seien geschlossen. Julio Segador berichtet.
Filmaufnahmen des israelischen Militärs zeigen, wie Panzer am Grenzübergang Rafah in Stellung gehen. Sie übernehmen die Kontrolle auf der palästinensischen Seite der wichtigen Grenzanlage nach Ägypten. Auf Drohnenaufnahmen ist zu sehen, wie die israelische Fahne im Wind weht. Die Bodenoffensive in Rafah ist im Gang. Israel hat in Teilen Rafahs die Hamas vertrieben. Ein wichtiger strategischer Erfolg, sagt der ehemalige General und jetzige Militärexperte Amos Gilad im israelischen TV-Sender 12. Auch wenn wir die Kontrolle über den Grenzübergang erlangt haben, was jetzt wichtig ist, wir müssen den Waffenschmuggel an dieser Stelle bekämpfen. Dafür müssen wir uns mit den Ägyptern gut absprechen und strategisch koordinieren. Wir haben die Möglichkeit, eine strategische Route gegen den Iran auszubauen. Sollte uns das gelingen, wäre es ein Erfolg, den wir für uns verbuchen können. Die Offensive des israelischen Militärs in Rafah kam nahezu zeitgleich mit der Ankündigung der Hamas, ein neues vorliegendes Angebot für eine Waffenruhe anzunehmen. Khalil al-Hayya, ein Sprecher der Terrororganisation und enger Vertrauter von Hamas-Gaza-Chef Yahya Sinwar, äußerte sich im arabischen Sender Al Jazeera nur vage. Was das Abkommen zum Ausdruck bringen will, ist die Rückkehr zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Vertriebenen sollen zurückkehren können in ihre Häuser und wir müssen einen ernsthaften Austausch der Gefangenen erreichen. Medienberichten zufolge sollen nun in einer ersten Etappe 33 Geiseln übergeben werden, wobei aber ausdrücklich nicht mehr festgeschrieben steht, dass es lebende Geiseln sein müssen. Auch Leichname sollen hier gezählt werden. Und pro freigelassene Geisel sollen der neuen Vereinbarung nach mehr palästinensische Häftlinge als bisher vereinbart in Israel freigelassen werden. Von israelischer Seite hieß es bereits, dass die Inhalte dieser neuen Vereinbarung nicht annehmbar seien. Dennoch werde man Unterhändler nach Kairo entsenden. Der frühere Ministerpräsident Yair Lapid kritisierte die Entscheidung des Kriegskabinetts, die Offensive in Rafah jetzt zu starten. Lapid hätte noch gewartet, erklärte er im israelischen Armeeradio. Es sollte jetzt nicht unsere Politik sein, die Welt und die Amerikaner von uns zu entfernen. In diesen Zeiten, in denen wir einen gerechtfertigten Krieg führen, sollten wir versuchen, alle auf unsere Seite zu bringen. Ich hätte mit der Offensive noch 48 Stunden gewartet. Wir haben bereits 2 Monate lang die Offensive in Rafah aufgeschoben. Da sollte keine Gefahr in Kauf genommen werden, dass eine Bombe das falsche Haus trifft und dadurch die Möglichkeit, die Geiseln zu befreien, torpediert wird. Das ist auch die Befürchtung der Angehörigen der Geiseln. In Tel Aviv demonstrierten sie vor der US-Botschaft und erklärten, die Offensive in Rafah sei das Todesurteil für die Geiseln. Die Regierung opfere die Geiseln. Man werde nicht zulassen, dass der vorliegende Deal zunichte gemacht werde.
Die israelische Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens hat begonnen. Julio Segador hat berichtet. Währenddessen herrscht im Norden des Gazastreifens bereits eine Hungersnot. So schätzt es das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ein. Und so viel besser sieht es im Süden auch nicht aus. Christina Nagel fasst zusammen, was die Bundesregierung derzeit an Hilfen für den Gazastreifen leistet.
Jedes Hilfspaket zählt.
sagt die deutsche Außenministerin mit fast schon beschwörendem Unterton. Die Lage im Gazastreifen sei dramatisch, den Menschen fehle es weiter an allem.
An Nahrungsmitteln, an Medikamenten, an den notwendigsten Dingen zum Leben.
Mehrfach hat die Bundesregierung ihre Hilfen aufgestockt. Für die palästinensischen Gebiete insgesamt, für Gaza speziell oder auch für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Neben UNICEF und dem Deutschen Roten Kreuz, einem der Partner, mit denen man die Hilfe vor Ort organisiert. 20 Millionen Euro wurden allein im Februar zusätzlich zur Verfügung gestellt. Weitere 10 Millionen kündigte Annalena Baerbock im März an.
Wir finanzieren Landtransporte, beteiligen uns an der Seebrücke und helfen jetzt auch aus der Luft.
Seit Mitte März beteiligt sich Deutschland an den sogenannten Airdrops, dem Abwurf von Gütern, die an Fallschirmen hängen. 30 Flüge seien inzwischen absolviert worden, sagt der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums Arne Kollatz. Rund 210 Tonnen Hilfsgüter wurden abgeworfen.
Wir machen das so lange, wie die Lage es zulässt und erforderlich macht.
Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber, betont die Außenministerin, es ist besser als nichts. Entscheidender ist der Landweg, weshalb Annalena Baerbock die israelische Regierung drängt, die Grenzübergänge für mehr humanitäre Hilfe zu öffnen. Im April hatte Israel angekündigt, Lieferungen über den Kontrollpunkt bei Erez und den Hafen Ashdod zuzulassen. Ein wichtiger erster Schritt, kommentierte Baerbock, dem weitere folgen müssten.
Es darf keine Ausreden mehr geben.
Es kamen in der Folge zwar mehr Lastwagen mit Hilfslieferungen an, allerdings weit weniger als erhofft. Nichtsdestotrotz sei es ein Trend in die richtige Richtung gewesen, erklärt die Sprecherin des Auswärtigen Amtes Katrin Deschauer. Ein Trend, von dem sie hofft, dass er durch die Angriffe der Terrororganisation Hamas auf den Grenzübergang Kerem Shalom am Wochenende nicht torpediert wird.
Wenn wir hier nicht Berufsoptimisten wären, dann wäre es schwierig. Also wir müssen daran arbeiten und das tun wir unentwegt.
Um die humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten zu koordinieren, wurde inzwischen eine Sondergesandte eingesetzt. Zudem hat sich die Bundesregierung entschieden, die Zusammenarbeit mit dem UN-Hilfswerk UNRWA wieder aufzunehmen. Das Entwicklungsministerium und das Auswärtige Amt haben bereits weitere Gelder in Aussicht gestellt.
Insofern werden wir auch weiter alle Hebel in Bewegung setzen, dass möglichst mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineinkommt.
Und auch das ist der Sprecherin des Außenamts noch einmal wichtig zu betonen, dass die israelischen Geiseln freikommen.
3 Tage lang sitzen die Christdemokraten in Berlin zusammen zum Bundesparteitag. Gestern war das wichtigste Thema die Personalfrage. Wie groß würde der Rückhalt für Parteichef Friedrich Merz sein? Am Ende wurde er mit knapp 90% im Amt bestätigt. Er bleibt Parteivorsitzender. Von Wechselstimmung kann bei der CDU, was Personal angeht, also offenbar keine Rede sein. Beim Programm allerdings, da gibt es durchaus Wechselstimmung. Das derzeit geltende Grundsatzprogramm ist von 2007. Um das neue Programm geht's heute auf dem Parteitag. Unsere Korrespondentin Stefanie Staus verfolgt die Debatte. Frau Staus, 700 Seiten stark ist die Vorlage der Parteiführung. Welche Art von Partei will denn die CDU künftig sein?
Also eine Partei der Mitte mit mehr konservativeren Positionen als im letzten Programm, würde ich sagen. Mehr Merz, weniger Merkel, so könnte man es auch formulieren. Und das ist aus Sicht der CDU-Spitze auch der heutigen Zeit geschuldet. Es soll ihr Rechnung tragen und mindestens 10 Jahre halten. Es geht um Migration und auch um Identifikation, für welche Werte steht die CDU. Und Friedrich Merz hat heute nochmal betont, das Programm soll Orientierung, Halt und Zuversicht in unsicherer Zeit sein. Das ist seine Botschaft, das Signal nach innen, in die Partei und nach außen. Und in diesem Programm spielt Sicherheit eben eine große Rolle, innere und äußere Sicherheit, ökonomische Sicherheit, ökologische Sicherheit, um nur einige Punkte zu nennen. Es ist eben ein Leitfaden für die möglichst viele Menschen, also erreicht werden sollen, auch Wechselwähler. Friedrich Merz ist das ganz wichtig, aber er sagt auch immer noch mal, es ist ein Grundsatzprogramm und eben kein Regierungsprogramm.
Was deutet sich denn jetzt auch bei der Debatte vielleicht an? Was sind durchaus strittige Punkte in diesem Programm?
Also durchaus Migration. Zum Beispiel, das war eben schon ein Punkt, oder auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Auch das könnte eine längere Diskussion werden. Da steht zum Beispiel im Entwurf, das Konzept eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres soll auch den Streitkräften unseres Landes zugutekommen. Und Kreisverbände und auch Junge Union hatten die Wiedereinführung gefordert der Wehrpflicht und nach dem Vorbild von Schweden. Und insgesamt ist das vielleicht doch eher eine heikle Debatte für die Parteien, denn es war ja auch die Union, die die Wehrpflicht vor Jahren ausgesetzt hat. Und dann geht es nochmal um die Begriffe Leitkultur und auch Formulierungen zu Muslimen in Deutschland. Also 2200 Änderungsanträge sind es, die es natürlich nicht alle aufs Podium schaffen werden. Aber trotzdem, es wird eine lange Debatte und ein langer Tag.
Das klingt auch nach einer lebhaften Debatte. Mehr Merz, weniger Merkel, haben Sie vorhin gesagt. Mhm. Inwieweit kann denn dieses neue Programm die unterschiedlichen Flügel der Partei vereinen?
Ja, das hat sich eben tatsächlich schon in dieser Migrationsdebatte gezeigt. Und es ist wirklich zu vermuten, dass wirklich auch einige Teile der Parteien nicht zufrieden sind bei der Migration. Hat zum Beispiel Norbert Röttgen aus Nordrhein-Westfalen, der Außenpolitiker, gefordert, für politisch Verfolgte Ausnahmen zu machen. Und zwar in dem Punkt, da fordert nämlich die CDU Asylverfahren in Drittstaaten. Und da sagt Röttgen, nee, also politisch Verfolgte, diese Asylverfahren sollen bitte schön in Europa stattfinden. Aber dieser Punkt hat keinen Platz im Programm gefunden. Da gab es nämlich Widerspruch, der Vorwurf, dass das nicht human sei, sei nicht zutreffend, kam dann von anderer Seite in der Partei. Also lebhafte Debatte, die sich über den bestimmt bis in den späten Abend ziehen wird.
Wie erleben Sie denn die Partei in diesen Tagen? Wild entschlossen, die nächste Wahl zu gewinnen und den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin zu stellen?
Oh ja, Friedrich Merz hat das auch gestern noch mal mehrfach in seiner Rede gesagt, dass das eben sein Ziel ist. Wenn nicht jetzt, dann eben, wenn die Bundestagswahl ansteht, man sei bereit, auch jetzt gerade mit diesem Grundsatzprogramm. Er hat ja gestern nicht eine sehr kämpferische Rede geführt, es war ja eher eine sehr staatsmännische Rede, aber er hat wirklich viele Punkte angesprochen. Und klar, das ist das nächste Ziel. Man will den Kanzler stellen.
Live vom CDU-Bundesparteitag in Berlin, unsere Hauptstadtkorrespondentin Stefanie Staus. Heute geht's da ums neue Parteiprogramm. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen in den vergangenen Tagen. Hier im Saarland sind reihenweise Wahlplakate beschmiert oder auch zerstört worden. Ein Hitlerbart hier, ein Schriftzug Verräter dort, rohe Verunglimpfung in Wahlkampfzeiten. Aber man muss ja fast schon froh sein, dass in unserem Bundesland sich die Wut, soweit wir informiert sind, bislang vor allem gegen Plakate richtet. In anderen Ecken der Republik richtet sich der Hass ja ganz konkret und auch körperlich gegen Menschen. Nach dem schweren Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden wollen heute die Innenminister und die Ministerinnen von Bund und Ländern beraten. Zur Frage, wie können Wahlkampfteams besser geschützt werden? Hans-Joachim Viehweger.
Wenn Menschen Angst haben müssen, dass sie wegen ihres politischen Engagements bedroht und angegriffen werden, leidet die Demokratie. Das ist Konsens nach dem gewaltsamen Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke. In der Frage, wie Politiker auf den verschiedenen Ebenen konkret geschützt werden können, gibt es aber Unterschiede. Insbesondere bei der Frage, ob dazu das Strafrecht verschärft werden soll. Eine entsprechende Initiative kommt vom sächsischen Innenminister Armin Schuster, CDU.
Wir brauchen einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch für die Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern. Das ist im Moment noch schwer greifbar.
Mithilfe einer Bundesratsinitiative werde die Landesregierung das Thema voranbringen, sagte Schuster in der ARD. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken äußerte sich zurückhaltend. Es sei unklar, wer durch eine solche Regelung geschützt werden solle und wer nicht, zumal damit eine Art Privilegierung bestimmter Menschen verbunden sei. Positiver die Reaktion von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ebenfalls SPD.
Ich bin offen für solche Vorschläge. Man muss gucken, wie wirksam ist das? Was haben wir jetzt schon für Instrumente? Wie werden sie ausgeübt? Für mich ist wichtig, dass wir bei solchen schwersten Straftaten wie am Wochenende ein schnelles Handeln auch der Justiz haben. Es muss in Deutschland, in einem Rechtsstaat, so sein, dass die Strafe schnell auf dem Fuße dieser Tat folgt. Und dafür brauchen wir sehr effektive, schnelle Strafverfahren.
Ein Punkt, der auch dem sächsischen Innenminister Schuster wichtig ist.
Ich gehe stark davon aus, dass die Justiz bei der Aburteilung solcher Täter mit in Betracht zieht, dass es hier nicht einfach, einfach ist es sowieso nicht, aber dass es hier nicht um eine nur gefährliche Körperverletzung ging, sondern dass das ein schwerer Angriff ist auf das Thema freie Wahlen.
Bundesjustizminister Marco Buschmann setzt daher vor allem auf bessere Sicherheitsvorkehrungen für Politiker, insbesondere in Wahlkampfzeiten. Eine entscheidende Frage sei:
Welche Präsenz muss der Staat zeigen, um stärker abschreckend zu wirken? Also, dass es am besten gar nicht erst dazu kommt, dass Leute Plakate abreißen, Wahlkreisbüros beschmieren oder gar eben Menschen Gewalt androhen oder eben auch verprügeln.
Diese Thematik sei aber von den jeweiligen Sicherheitsbehörden zu klären. Schließlich sei die Lage von Ort zu Ort verschieden. In Dresden anders als in Mainz, so der FDP-Politiker im Sender Phoenix. Mehr Polizeipräsenz können zwar helfen, betont der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Doch es sei so wörtlich irre zu glauben, man könne alle Politiker einzeln beobachten, zumal es um ein gesellschaftliches Problem gehe.
Das geht nicht nur gegen Politiker. Es geht gegen Feuerwehrleute, Polizisten, bei Lehrern, in Ausländerämtern. Das ist ein Phänomen, was die Gesellschaft insgesamt erfasst. Wir haben eine höhere Gewalttätigkeit. Und wenn wir da nicht dran gehen, können wir da machen, was wir wollen.
Er könne sich aber durchaus Nachschärfungen im Strafrecht vorstellen, ergänzte der CDU-Politiker Reul im WDR. Der Staat müsse im Umgang mit solchen Taten zeigen, dass er kein zahnloser Tiger sei und solche Vorfälle nicht zulasse.
Angriffe auf Wahlkampfteams. Das Thema ist jetzt auch bei der Innenministerkonferenz angekommen. Ganz akut, jetzt in Wahlkampfzeiten. Denn in gut 4 Wochen sind Europawahlen. Heißt, so langsam wird es Zeit, sich zu überlegen, wem man seine Stimme geben will. Seit einer guten Stunde ist der Wahlomat freigeschaltet. Das ist eine Wahlentscheidungshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit wenigen Klicks kann man rauskriegen, welche Partei am ehesten zu den eigenen Positionen passt.
Der Wahlomat funktioniert wie ein Frage- und Antwortspiel. Man bekommt 38 Thesen zu Europa und zur europäischen Zusammenarbeit präsentiert und kann dann entscheiden, ob man persönlich diesen Thesen zustimmt oder nicht. Ein Beispiel. These Nummer 1 lautet, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Stimmt man dieser These zu oder nicht? Oder These Nummer 6. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Zustimmung, ja oder nein? So bekommt man am Ende als Ergebnis, mit welcher Partei man persönlich am engsten übereinstimmt und mit welcher am wenigsten. Alle Parteien, die zur Europawahl zugelassen sind, nehmen auch am Wahlomat teil. Organisiert wird das Ganze von der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Wahlomat gilt als erfolgreichstes Online-Angebot, um sich vor Wahlen zu orientieren. Ihn gibt es auch als App. Die Europawahl findet am 9. Juni statt. In Deutschland treten insgesamt 35 Parteien und sonstige Gruppierungen an. Da es bei der Europawahl keine 5%-Hürde gibt, machen sich auch viele kleinere Vereinigungen Hoffnung auf den Einzug ins Europaparlament.
Der Wahlomat ist seit heute online ein Frage- und Antwort-Tool vor der Europawahl. Auch im Saarland durchaus bekannt und genutzt.
Ich habe das schon mal gemacht, ja, und kommt dann so quasi eine Art Tendenz raus. Ich glaube, ich war etwas überrascht.
Ich habe schon eine Partei, aber trotzdem würde ich das auf jeden Fall noch mal schauen.
Auf jeden Fall. Ich habe mich schon angemeldet, dass ich Erinnerung kriege.
Ach, das ist das, genau. Ja, okay. Gehört habe ich davon schon.
Nee, würde ich, glaube ich, nicht in Erwägung ziehen. Also ich gucke mir dann eher so die Dinge an, die in der Zeitung sind oder im Fernsehen kommen, um mich zu entscheiden.
Ja, so ein kleines bisschen hat sie überrascht, aber ja, es geht natürlich schon so ein Stück weit in die Richtung.
Da hatte ich für die Europawahl dran gedacht, gerade weil da sind die Parteien ja jetzt nicht so präsent. Einfach um sich ein bisschen zu informieren und einen groben Überblick zu erhalten dann.
Wir haben eigentlich mit meinem Denken übereingestimmt.
Ja, ich kenne den Wahlomat und ich habe ihn auch schon mal benutzt. Um mir einen besseren Überblick zu verschaffen, welche Parteien mit meinen Vorstellungen im Einklang sind.
Weil fand ich ganz hilfreich. Also man sollte sich trotzdem noch ein bisschen informieren und jetzt nicht einfach das nehmen, was dort angezeigt wird. Aber ich finde, das hilft einem schon ganz gut so in die richtige Richtung.
Sie finden die Online-Entscheidungshilfe für die Europawahl unter www.wahl-o-mat.de. Jetzt um 12.48 Uhr weitere Meldungen von Tanja Philipp-Mura.
Russlands Präsident Putin hat am Vormittag den Eid für seine 5. Amtszeit abgelegt. Damit beginnen für ihn 6 weitere Jahre als Staatschef. Die meisten EU-Mitglieder, darunter auch Deutschland, haben keine offiziellen Vertreter zu der Veranstaltung im Kreml entsandt. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach sich gegen eine Teilnahme aus. Aus Frankreich, der Slowakei und Ungarn nehmen dagegen Vertreter an der Zeremonie teil. Ermittler haben nach ARD-Informationen am Morgen das Büro des AfD-Europaabgeordneten Kra in Brüssel durchsucht. Hintergrund sind die Spionagevorwürfe des Generalbundesanwalts gegen einen Mitarbeiter von Kra. Der Deutsch-Chinese sitzt in Untersuchungshaft, weil er für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Ziel der Durchsuchung ist offenbar, weiteres Belastungsmaterial gegen den 43-Jährigen zu finden. Dem AfD-Mitarbeiter wird unter anderem vorgeworfen, chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert zu haben. Außerdem soll er interne Informationen aus dem Europaparlament an China weitergegeben haben. Der Chef der Bundesärztekammer Reinhardt fordert Steuervorteile für Mediziner, die im Rentenalter weiterarbeiten. Reinhardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sei eine relativ kurzfristige, aber wirksame Maßnahme gegen den Ärztemangel. Der sei in vielen Regionen längst Realität. Rund 4.800 Hausarztpraxen sind laut Reinhardt unbesetzt. Steuervorteile seien Anreize für viele Mediziner, zumindest in Teilzeit weiterzuarbeiten. Heute hat in Mainz der 4-tägige Deutsche Ärztetag begonnen. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird eine Rede halten. 4 Kommunen aus dem Saarland erhalten EU-Mittel zur Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten. Wie das saarländische Innenministerium mitteilte, wurden dafür etwa 1,3 Millionen bereitgestellt. In Saarbrücken werden demnach 2 Projekte gefördert. Auch die Städte Saarlouis und St. Ingbert und die Gemeinde Nohfelden erhalten finanzielle Unterstützung. Von dem Geld sollen zum Beispiel Immobilien angemietet und Möbel und Elektrogeräte gekauft werden.
Es ist kein Zufall, dass die Internationale Organisation für Migration IOM sich Dakar, die Hauptstadt von Bangladesch, ausgesucht hat, um heute den Weltmigrationsbericht 2024 vorzustellen. Denn am Beispiel Bangladesch sieht man, welche Probleme gerade ärmere Länder durch Migranten haben. Rund 1 Million Rohingya-Flüchtlinge harrt seit Jahren dort in Lagern aus und hofft auf eine Rückkehr in ihr Heimatland Myanmar. Insgesamt gibt es dem IOM-Bericht zufolge so viele durch Konflikte und Katastrophen Vertriebene wie noch nie. 117 Millionen Menschen. Charlotte Horn berichtet und sie beginnt ihren Beitrag mit einem Besuch in Bangladesch.
Die Hütten aus Bambus und Plastikplanen stehen dicht gedrängt, auch die Hügel hinauf. Dort, wo vor einigen Jahren noch Dschungel war. Inzwischen gilt es als das größte Flüchtlingslager der Welt. Bei Cox's Bazar im Süden von Bangladesch lebt inzwischen etwa 1 Million Rohingya, die Hälfte davon Kinder. Sie alle sind abhängig von internationalen Hilfsorganisationen. Jeden Monat bekommen sie Lebensmittel, so wie Mohammed Toya und seine Familie. Wir sind in einer elenden Situation. Wir haben nicht genug Essen, wir haben nicht genug Geld. Die Lebensmittel, die wir bekommen, sind normalerweise innerhalb von 15 Tagen zu Ende. Aber wir haben keine Möglichkeit, wirklich etwas dazu zu verdienen. Deshalb geht es uns hier nicht gut. Wir müssen zurück nach Myanmar gehen. Das Nachbarland Bangladesch hat vor 7 Jahren seine Grenzen für die in Myanmar gewaltsam verfolgten Rohingya geöffnet. Und das, obwohl es selbst ein relativ armes Land ist. Die Regierung von Bangladesch duldet die Rohingya zwar noch, verweigert ihnen aber Zugang zu richtiger Schulbildung und zum Arbeitsmarkt. Deshalb ist es bemerkenswert, dass die Internationale Organisation für Migration heute wohl ganz bewusst ihren neuesten Bericht in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka vorgestellt hat. Generaldirektorin Amy Pope lobte die Vorreiterrolle von Bangladesch in Sachen Migration. Bangladesch selbst zeige, wie komplex das Thema sei, so Amy Pope. Die Auswirkungen des Klimawandels, die weltweite Nachfrage nach Arbeitskräften, die Überweisungen, die zur nationalen Wirtschaft beitragen und die tragischen Beispiele dafür, wie ungeregelte Migration die Menschen verwundbarer machen kann. Seit über 20 Jahren analysiert die Organisation alle 2 Jahre Migration weltweit. Dem aktuellen Bericht zufolge ist der Hauptgrund, warum Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie Arbeit finden wollen, meistens in Nachbarländern. Migration helfe, Ungleichheit weltweit auszugleichen. Die meisten Wirtschaftsflüchtlinge versuchen, in die USA zu gelangen, vor allem aus Mexiko. Außerdem in die Golfstaaten und auch nach Deutschland. Gleichzeitig ist die Zahl an Vertriebenen weltweit so hoch wie nie. 117 Millionen. Also Menschen, die aus Krisen- und Kriegsregionen fliehen mussten, wie aus der Ukraine, Gaza oder dem Sudan. Die Auswertung ergab außerdem, dass Migranten mehr als 800 Milliarden US-Dollar in ihre Heimatländer zurückschicken. Dabei ging das meiste Geld in Entwicklungs- und Schwellenländer. Und das sei oftmals mehr als ausländische Direktinvestitionen, sagt Amy Pope. Wir wissen, dass Arbeitsmigranten und die Diaspora ihre Familien in ihrer Heimat ernähren, für die Ausbildung sorgen und dass diese Menschen so aus der Ferne die Wirtschaft ihrer Region und ihrer Länder stärken. Gerade das digitale Bezahlen hätte es den Migranten leichter gemacht, Geld in ihre Heimat zu schicken, vor allem während der Corona-Pandemie. Der aktuelle Migrationsbericht zeigt zudem, dass immer mehr Menschen weltweit aufgrund von Naturkatastrophen ihre Heimat verlassen müssen. Gerade Menschen in Ländern des globalen Südens seien permanent davon bedroht, von zu Hause fliehen zu müssen. Und die Realität der Rohingya in Bangladesch, die sieht derzeit düster aus. Sie harren weiter im Lager bei Cox's Bazar aus, wie Mohammed Zubar. Sie alle wollten am liebsten zurück in ihr Heimatland, sagt der 63-Jährige. Aber die Behörden von Myanmar gewähren uns keine Rechte und das ist sehr frustrierend. Die Welt sollte den Druck auf die Behörden Myanmars erhöhen, damit wir Rohingya offiziell als Bürger anerkannt werden. Beobachtern zufolge ist eine verlässliche Zusage der Militärjunta von Myanmar sehr unrealistisch und die Zukunft der Rohingya in Bangladesch ungewiss.
Zum Wetter im Saarland. Heute mal Sonne, mal dicke Quellwolken. Am Nachmittag sind auch Schauer und Gewitter möglich. Gegen Abend wird's dann wieder freundlicher. Die Höchsttemperaturen heute 15 Grad in Freisen und 19 Grad in Saarlouis. Morgen wieder ein Mix aus Sonne und Wolken, aber es bleibt weitgehend trocken bei bis 21 Grad. Und der Feiertag Christi Himmelfahrt wird überwiegend sonnig und trocken bei bis 23 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Sie können die Sendung nachhören, wenn Sie etwas verpasst haben, gleich im Podcast unter sr2.de. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau und dann begrüßt Sie Jochen Erdmenger für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue, ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Zu Beginn der neuen Amtszeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin schreibt die Londoner Times: Unter seiner Führung ist Russland zu einem Paria-Staat geworden. Der Traum von der Demokratie ist zu Staub zerfallen, während eine ganze Generation zum Militärdienst gezwungen wird. Wie bei jedem Mitglied einer Bande, das zum gefürchteten Chef eines Kartells aufsteigt, hat sich die erdrückende Macht des ehemaligen KGB-Agenten über sein Land nicht plötzlich über Nacht eingestellt. Russische Exilanten wie der Schachgroßmeister Garry Kasparow versuchten jahrelang, westliche Meinungsmacher zu warnen, dass Putin immer autoritärer wurde, sich isolierte und eine aktive Gefahr für die Nachbarstaaten darstellte. Erst als Russland 2022 in großem Stil in die Ukraine einmarschierte, begannen sie ernsthaft zuzuhören. Die Presse aus Österreich kommentiert: Zu Beginn seiner 5. Amtszeit ließ der Kreml-Chef durch das Verteidigungsministerium Truppenübungen ankündigen, um die Nuklearkapazitäten zu testen. Die sogenannten taktischen Atomwaffen sollen unter Gefechtsbedingungen im südlichen Militärdistrikt nahe der ukrainischen Grenze erprobt werden. Putin packt also wieder die große Atomkeule aus. Hieß zunächst die Devise »Nur nicht Putin provozieren«, hat sie sich mittlerweile zur Frage gewandelt, wer hat eigentlich noch Angst vor Wladimir Putin? Mittlerweile ist sein Imponiergehabe sattsam bekannt. Letztlich ist die atomare Drohung eine Lehre, zumal sich in einem Atomkrieg die Waffe auch gegen Russland selbst richten würde. Der Westen tut gut daran, sich von der apokalyptischen Macho-Geste des Kriegsherrn im Kreml nicht einschüchtern zu lassen. Ein weiteres Thema ist Israels Großoffensive auf die Stadt Rafah. Die spanische Zeitung La Vanguardia meint: Heute sind 7 Monate seit dem Massaker der Hamas in Israel vergangen und der hebräische Staat befindet sich immer noch im Krieg mit der Terrororganisation im Gazastreifen. Es ist schon der zweitlängste Konflikt in der Geschichte Israels und die Palästinenser leiden unter Tod und Verwüstung. Der Einmarsch in Rafah wird die Zahl der Opfer noch weiter erhöhen und die Proteste gegen die Invasion des Gazastreifens breiten sich weltweit aus. Es geht nicht mehr nur um amerikanische Universitäten. In Barcelona wurde gestern ein Antikriegscamp errichtet. In Valencia begann der Protest bereits am Sonntag. Der Krieg ist noch lange nicht gelöst und droht zu einem Endloskonflikt zu werden. Und das Wall Street Journal aus den USA schreibt: Rafah beherbergt die Anführer der Hamas, 4 Terroristenbataillone, Geiseln und den Grenzübergang zu Ägypten, von dem aus die Hamas Hilfslieferungen kontrolliert und militärische Güter einschmuggelt. Es ist die entscheidende Stadt für die Zukunft der Terrorgruppe. Nur wenn Rafah zu fallen droht, wird die Hamas bereit sein, ihre verbleibenden Geiseln zu übergeben. Nachdem Israel am Montag die Evakuierung der Zivilbevölkerung angekündigt hatte, unterbreitete die Hamas schließlich schnell ein Gegenangebot. Interessant, was echter Druck bewirken kann. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.